Willkommen zum Podcast Medizinische Physik und Strahlenschutz. Ich bin Mario Buslovic.
Und ich bin Christian
Ja,
Schütze. Hallo.
erstmal ein paar Hausmitteilungen von uns. Wir haben eine E-Mail-Adresse, an die ihr euch wenden könnt. Das ist podcast-mps@web.de. Da könnt ihr uns natürlich jederzeit schreiben, wenn ihr Fragen habt oder irgendwelche Anmerkungen, natürlich auch gerne Kritik. Verbessern uns natürlich gerne. Das ist ja erst die zweite Folge von uns. Und ja, da freuen wir uns natürlich auf alle Mails, die da einkommen.
Ja, vielleicht noch ein Punkt von meiner Seite, dass auch gerne halt Anregungen. Also wenn halt irgendwelche Themen, die ihr jetzt habt im Bereich medizinischer Physik oder auch Strahlenschutz, ist ja egal, egal von welcher Seite es kommt, schreibt uns ruhig und ja, wir versuchen das in den nächsten Podcasts dann
Genau,
einzubauen.
immer sehr gerne. Ja, das Thema heute ist radioaktiver Zerfall. Wir haben gemerkt, dass wir das letzte Mal ein ja relativ komplexes Thema uns ausgesucht haben. Deswegen möchten wir heute, ich sag mal, ein bisschen die Basics besprechen, damit ja auch die abgeholt werden, für die das vielleicht ein bisschen komplex war letztes Mal, weil ja, das waren ja schon sehr viele schwierige Themen. Und ja, das Thema ist, wie gesagt, radioaktiver Zerfall. Und da besprechen wir heute dann auch die drei Arten des Zerfalls, aber dazu kommen wir später. Deswegen würde ich für den Einstieg an Christian übergeben. Und ja, was ist radioaktiver Zerfall?
Ja, danke Mario. Ja, also radioaktiver Zerfall ist heute das Thema und ja, radioaktiver Zerfall ist im Prinzip ein Phänomen der Radioaktivität. Also Radioaktivität beschreibt grundsätzlich erstmal, dass Kerne, also Atomkerne, es ist ganz knallharte Physik, also ganz Grundlagenphysik, also Atomkerne instabil sind. Was bedeutet das, dass sie instabil sind? Man muss sich das so vorstellen, also man stellt sich ja immer so einen Atomkern oder ein Atom ja vor, dass es im Prinzip so eine Art Kugel ist. Und Instabilität bedeutet einfach, dass diese Kugel auseinanderfällt, weil diese Kugel besteht ja nicht nur aus einer einheitlichen Kugel, sondern aus vielen kleinen Teilen. Also da sind Neutronen und Protonen drin. Und die wiederum bestehen auch wieder aus sogenannten Quarks, aber soweit wollen wir gar nicht tiefer einsteigen, sondern es reicht eigentlich schon, um die Radioaktivität so grundlegend so ein bisschen zu verstehen, ist, dass das Atom aus ja, die Elektronen, denke ich, kennt jeder, besteht und den Atomkern. Und dieser Atomkern ist instabil. Also das heißt, ja, er ordnet sich quasi um. Also er kann innerhalb von hat eine Eigenschaft, die halt sagt, okay, jetzt schmeiße ich ein paar Sachen raus oder ordne meine Teilchen, meine Neutronen, meine Protonen um und bewege mich halt. Und das bezeichnet man so im allgemeinen Fachjargon als Radioaktivität. Also das sind halt nur ganz bestimmte Atomkerne. Und das sind auch nicht alle, sondern es sind halt immer ganz bestimmte, die halt mehr Protonen oder mehr Neutronen beispielsweise in ihrem Kern vereint haben. Und ja, die zerfallen dann oder sind halt erstmal instabil, so kann man das bezeichnen. Und dann folgt daraus sogenannte Kernumwandlung. Und diese Kernumwandlung, das ist eigentlich das zentrale Thema. Also das ist eigentlich der radioaktive Zerfall. Denn es ist eigentlich ja, wenn man es genau betrachtet, kein Zerfall in dem Sinne, sondern erstmal nur eine Umwandlung. Also sie ordnen sich irgendwie anders an und dann passiert irgendetwas damit, mit den einzelnen Kernbausteinen. Und die können dann beispielsweise, kann zum Beispiel passieren, dass ein Neutron oder ein Proton sich umorientieren in ein Neutron oder ein anderes, also zum Beispiel ein Neutron wird dann zu einem Proton und ein anderes Teilchen und dann wird was rausgeschossen, um halt einfach sich abzuregen. Denn diese Instabilität, diese Radioaktivität kommt daher, dass diese Kerne angeregt sind. Also die kloppen einander immer gegeneinander und fühlen sich unwohl. Und deswegen ist es so, dass die im Prinzip abgestoßen werden. Und das ist das, was man unter Radioaktivität und Kernumwandlung erstmal
Kannst du
grob
einmal bitte,
bezeichnet.
wenn ich das richtig verstanden habe, kann ein Neutron tatsächlich sich zu einem Proton zum Beispiel umwandeln? Und kannst du da dann ins Detail eingehen, wie das vonstatten geht? Oder?
Ja, also genau, ich bin jetzt nicht der Superteilchenphysiker, der jetzt die einzelnen, weil das beruht auf der sogenannten starken Wechselwirkung, dieser Effekt, der jetzt da passiert, also dass beispielsweise sich ein Proton, beziehungsweise ein Neutron, also bleiben wir erstmal dabei, ein Neutron wandelt sich in ein Proton um und in ein negativ geladenes Elektron. Das ist beispielsweise beim Beta-Zerfall so. Beim Beta-Minus-Zerfall ist das so. Und da ist es halt so, dass die Massen, muss man ja auch mal sagen, die Massen sind fast ähnlich von Neutronen und Protonen. Und durch diese starke Wechselwirkung ist es halt so, dass dann, das muss ja alles neutral sein. Also das Proton hat ja, also beziehungsweise das Neutron ist ja neutral geladen und ein Proton ist ja positiv geladen und ein Elektron negativ geladen. Und das muss ja gleich bleiben. So, das heißt, das muss ja schon mal gleich sein. Und deswegen passiert das. Und wenn die sich jetzt umordnen, also das heißt, wenn das Neutron sich umordnet in ein Proton und ein Elektron, das passiert auf Grundlage der starken Wechselwirkung. Das
Sehr
sind quantenmechanische
komplexe.
Effekte, die jetzt sehr, sehr tief in die Materie eingehen. Genau, sehr, sehr komplex. Aber es reicht einfach zu verstehen, dass diese Umordnung, also Umordnung im Atomkern, halt dazu führen, dass auch ein radioaktiver Zerfall passieren kann. Also dass sich die Atomkernbausteine, sich an umordnen und mit denen halt dann was passiert. So kann man das erstmal grundsätzlich so verstehen. Und ich glaube, das andere klären wir dann ja in den einzelnen ja, Bereichen, wenn es dann um den
Okay.
Zerfall an sich geht.
Was ich mich als Chemiker vielleicht dann doch frage, ist, woran liegt es, ob es instabile Atomkerne, also ein Element instabile Atomkerne hat oder eben nicht? Also ich kenne das als Chemiker zum Beispiel vom Wasserstoff, der ist größtenteils zwar stabil, hat aber auch Isotope, wenn ich das jetzt richtig beschreibe fachlich, das Tritium.
Genau,
Was ja
genau.
radioaktiv ist.
Ja.
Und andere Elemente sind hingegen nahezu vollständig stabil, also liegen nahezu vollständig stabil vor. Woran liegt das?
Genau, also ja, also da kann man halt erstmal, können wir mal ein Beispiel vom Tritium mal erklären. Also wir haben ja, das Tritium gibt es normalerweise, ist ja Wasserstoff, das stabile Isotop dazu. Also Isotop sind Nuklide gleicher Kernladungszahl. Und wenn wir jetzt das Tritium nehmen, beim Tritium ist es halt so, dass wir dann einfach zwei Neutronen halt noch mehr im Kern haben, weil das halt eine Massenzahl mit drei und da haben wir einfach mehr Neutronen drin. Das heißt, wir haben eine Art Neutronenüberschuss, weil das normale Wasserstoff besteht nur aus einem Proton. Da haben wir ja kein Neutron, was jetzt irgendwie dabei ist. Also haben wir kein, das ist stabil. Das heißt, es braucht keine Kernumwandlung stattfinden, sondern es bleibt halt so, wie es ist. Und das Tritium nicht, sondern das braucht eine Kernumwandlung und muss dann halt dementsprechend eine Kernumwandlung durchführen in Form eines radioaktiven Zerfalls. Und dann, darum ist es radioaktiv, weil es halt einen Neutronenüberschuss hat. Es gibt auch beispielsweise, also das ist eigentlich der Hauptgrund, Neutronenüberschuss ist meistens der Hauptgrund, warum es Kernumwandlung gibt, aber es gibt auch den Fall natürlich, dass es zu viele Protonen beispielsweise im Kern sind, um dann auch eine Umwandlung stattfindet. Also das heißt, Proton- oder Neutronenüberschuss ist eigentlich grundsätzlich so ein bisschen das
Du hast ja gerade eben
Hauptargument für
gesagt,
die
dass es
Radioaktivität.
meistens ein Neutronenüberschuss ist. Das leuchtet mir auch ein. Wie kann es jedoch
Ja.
vorkommen, dass es einen Protonenüberschuss gibt, da ja, wie vorher schon angemerkt, es weder zu viele positive Teilchen noch negative Teilchen geben kann. Es muss ja neutral sein. Wie kann es dann einen Protonenüberschuss überhaupt geben? Außer, genau.
Ja, das ist ein bisschen komplizierter. Natürlich haben wir da natürlich die Coulomb-Wechselwirkung. Ist natürlich das, was du wahrscheinlich ansprichst. Aber es gibt natürlich auch Kernkräfte. Das heißt, Kernkräfte, da ziehen sich die einzelnen Bausteine jetzt nicht abhängig von der Ladung natürlich an. Also Neutronen und Protonen ziehen sich an. Starke Kernkraft ist das, was da wirkt. Und die kann, wenn man bei, ja, größeren Teilchen oder halt wenn die Coulomb-Wechselwirkung abgeschirmt wird durch andere Neutronen, ist die nicht mehr so stark und deswegen kann das halt auch durch Protonenüberschuss halt sein. Aber ja, das ist halt auch ein
Okay.
Phänomen der Radioaktivität.
Möchtest du sonst ein bisschen ins Detail gehen in diese
Ja.
Kernumwandlung?
Ja, vielleicht nochmal grundsätzlich, also diese Kernumwandlungen, die können natürlich natürlicher Art sein. Also das, vielleicht sollte man das nochmal noch dazu sagen. Es gibt halt natürliche Radioaktivität. Also das heißt, dass ein Atomkern von natürlichen Art, wie er vorkommt, durch äußere Prozesse so geworden ist, dass er ja, eine Kernumwandlung durchführen kann, also instabil geworden ist. Oder dann nennt man das natürliche
Das sind
Radioaktivität.
wahrscheinlich die Elemente, die, wenn man jetzt als Chemiker drauf guckt, die eben im Periodensystem als nicht radioaktiv markiert sind. Das sind die, also beziehungsweise die, die radioaktiv markiert sind, sind die, die natürlich ja eine Instabilität haben im Atom.
Ja, also es gibt ja zum Beispiel ja auch Nuklide, die jetzt, also zum Beispiel im natürlichen Gleichgewicht mit ihrem stabilen Partner beispielsweise vorkommen. Also Kalium ist zum Beispiel, Kalium-40 ist zum Beispiel so ein klassisches Beispiel. Die kommen in einem gewissen Isotopenverhältnis, also im gewissen ja, Verhältnis auch in der Natur vor, und die sind halt natürlich. Und die tauchen jetzt nicht unbedingt im Periodensystem natürlich auf, geht auch nicht, weil das dann radioaktive sind, aber das
Okay.
wäre so ein Beispiel für die natürliche Radioaktivität. Und der zweite Punkt wäre natürlich, dass die künstliche Radioaktivität, das ist das, was wir eigentlich jetzt hier in unserem Podcast so ein bisschen mehr besprechen, ist natürlich, wie stelle ich künstliche Radioaktivität her? Also entweder beschieße ich die mit irgendwelchen anderen Teilchen, also mit Neutronen beispielsweise im Kernreaktor oder mit geladenen Teilchen in Teilchenbeschleunigern, um halt künstlich Radioaktivität zu erzeugen. Und vielleicht das Wichtigste ist eigentlich, dass diese Umwandlung, also das heißt, wenn mal ein Kern radioaktiv ist, dann ist das ein statistischer Prozess. Man kann nicht genau vorhersagen, wann er zerfällt. Also ich kann nicht sagen, okay, dieser Kern zerfällt jetzt oder jetzt oder jetzt, sondern man kann nur den Mittelwert im Prinzip angucken, also eine statistische Zählung im Prinzip machen. Das heißt, man kann halt einen Erwartungswert halt für diese Kernumwandlung halt angeben, aber keinen deterministische Aussage treffen, wann ein Prozess jetzt
Okay,
oder
das
wann der
heißt, um es
Kern
vielleicht
sich
auch ein bisschen
umwandelt.
plastischer zu machen, wenn ich mir jetzt einen Kern nur angucken würde, dann kann es sein, dass dieser sehr schnell zerfällt und andere, wenn man sich zufällig einen anderen Kern anguckt, dann zerfällt er sehr, sehr spät. Und eben der Durchschnitt aus ganz vielen solcher Teilchen und Kerne bildet dann
Genau.
also die bildet diese Statistik ab. Okay.
Ja, absolut, genau. So kann man das machen, und dann der Mittelwert über alles ist dann quasi so das, was wir dann ja, zu einer bestimmten, wie
So, das
schnell
wird
jetzt diese
ausgedrückt in
Kernumwandlung
der
vonstatten geht,
Halbwertszeit,
genau.
wenn ich mal da den Schwenk oder.
Genau, das wird durch die charakteristische Halbwertszeit ausgedrückt, genau. Also für diese bestimmten instabilen Atomkerne gibt es halt immer charakteristische Halbwertszeiten. Also die Halbwertszeit ist ja die Zeit, auf die Kernumwandlungsprozesse auf die Hälfte abgesunken sind. Und das
Okay,
beschreibt
danke
man
schön.
charakteristisch mit der Halbwertszeit,
Jetzt
genau.
haben wir ja so das Grobe, die Zusammenfassung, sage ich mal, zu dem radioaktiven Zerfall gehört. Jetzt wissen wahrscheinlich viele auch aus der Schule, dass es verschiedene Arten des radioaktiven Zerfalls gibt. Und da würde ich auch mit der ersten direkt starten, mit dem Alpha-Zerfall. Was kannst du darüber sagen?
Genau, vielleicht noch kurz vorweg. Also wir werden jetzt nicht alle Kernumwandlungen hier besprechen. Es gibt noch andere. Die kann ich ja vielleicht zum Schluss noch mal ganz kurz anreißen. Also wir werden die drei Hauptzerfallsarten kurz besprechen. Genau, du hattest gesagt, den Alpha-Zerfall. Ja, der Alpha-Zerfall ist ein Zerfall, eine Kernumwandlung unter Aussendung eines Heliumkerns. Also das Heliumkern mit zwei Protonen und zwei Neutronen. Wird emittiert von einem Atomkern, und das passiert hauptsächlich für Nuklide, die mit einer hohen Ordnungszahl, also sehr, sehr schwere Nuklide, die sehr weit jetzt in der Nuklidkarte sehr weit oben sind, weil die natürlich sehr, sehr schwer sind. Deswegen können die auch sehr,
Sehr
sehr
weit
gut
unten,
die
oder?
Heliumkerne
Wenn ich
abstoßen.
das verbessern darf.
Und
Die Ordnungszahl.
ja, ach so, ja, nee, ja, also, ich denke jetzt im Fall
Also.
der Nuklidkarte. Und der Nuklidkarte ist halt, vielleicht für die Leute nochmal zu sagen, die Nuklidkarte ist halt aufgebaut. Das ist im Prinzip eine Tafel, wo alle Nuklide dargestellt sind. Und hat halt auf der Y-Achse die Ordnungszahl und auf der Y-Achse die Neutronenzahl. Und Das, was ich mit schweren Kernen meine, sind die, die halt möglichst weit rechts oben
Okay.
sind. Das sind die schweren Kerne und da passiert hauptsächlich Alpha-Zerfall. Und warum ist das der Alpha-Zerfall so charakteristisch? Also, das muss man ja auch mal dazu sagen. Der Grund ist, dass Heliumkerne eine sehr, sehr hohe Bindung haben pro Nukleon. Nukleonen sind einfach pro Kernteilchen. Also ein Neutron und ein Proton nennt man dann Überbegriff Nukleon. Das heißt, die Bindungsenergie ist so hoch von diesen Heliumkernen, also eins der höchsten oder die größte Bindungsenergie von den leichten Atomkernen, dass die sogenannte Cluster bilden. Also das heißt, innerhalb von so einem schweren Koloss, von so einem Urankern, gibt es innerhalb dieses Kerns so Alpha-Cluster. Das heißt, Alpha-Teilchen, also zwei Protonen, zwei Neutronen, versammeln sich möglichst nah beieinander und bilden Heliumkerne. Und jetzt ist insgesamt dieser Kern so ziemlich instabil. Und da kann es halt passieren, dass dann diese Cluster oder halt begünstigt ist, dass diese Alpha-Teilchen rausgeschossen werden. Also sie haben halt da eine erhöhte Wahrscheinlichkeit und deswegen können die halt den Kern halt verlassen. Und weil sie halt so eine Bindung haben, ist das da so ein Heliumkern, das halt das verlassen kann und nicht andere Teilchen. Und deswegen haben wir da bei höheren Ordnungszahlen so einen Alpha-Zerfall, also hauptsächlich bei
Nur
schweren
kurz
Kernen.
als Nachfrage. Mir ist bewusst, dass man als Physiker die Elektronen oft vernachlässigt. Jedoch muss ich trotzdem nachfragen, was passiert denn mit den Elektronen? Wo bleiben die in Anführungsstrichen? Laienhaft gefragt.
Ja, die Elektronen sind natürlich relativ leicht jetzt in diesem Spiel. Die werden sich natürlich sehr schnell anders anordnen. Also innerhalb dieses Konstrukts werden sie, also laut meiner Kenntnis, weiß ich gar nicht so ganz genau, was dabei passiert. Also wenn ich jetzt, ich würde jetzt einfach nur daran, wenn ich einen Alpha-Zerfall habe, dann habe ich erstmal eine Ionisation. Also das heißt, ich habe ja irgendwie einen Ladungsverlust. Und erstmal würde ich jetzt denken, dass die Elektronen, weil die relativ leicht sind, mitgezogen werden. Ja, also die Bindungsenergie ist ja relativ klein. Deswegen würde ich sagen, dass das Alpha-Teilchen, wenn es raus emittiert, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, mit einer gewissen Geschwindigkeit auch, nehmen die einfach die
Die
Elektronen mit.
dann quasi
Es kann auch sein, dass die komplett
für die
emittiert.
Radioaktivität spielen die keine besondere Rolle.
Nee, für die Relativität spielen die keine Rolle, genau, weil die Relativität passiert ja im Kern und nicht in der Atomhülle. Und deswegen spielen die einfach da keine Rolle. Und vielleicht noch ein ganz wichtiger Punkt ist für die, die sich dafür noch mal ein bisschen interessieren. Bei Alpha-Teilchen ist es so, dass wir auch eine feste Energie haben. Also das heißt, man muss sich das so, also das heißt, wenn sie rausfliegen und wir jetzt diese Energie von diesen Alpha-Teilchen messen würden, ist das ein diskretes Spektrum. Also das heißt, eine diskrete Energie haben dann diese Alpha-Teilchen. Wir kommen später noch zu den Beta-Teilchen, das ist nämlich anders. Und deswegen muss ich das nochmal dazu sagen, dass die Alpha-Teilchen halt eine diskrete Energie haben. Warum ist das so? Weil, wenn sie jetzt diesen Kern verlassen, haben sie innerhalb dieses Kerns auch ein bestimmtes Energieniveau. Und werden daraus emittiert und auf dieses Energieniveau minus das, was im Prinzip jetzt der Kern ja aufgrund der Coulombwechsel, beziehungsweise nicht der Coulomb, sondern der Kernkräfte hat, minus das wird als Geschwindigkeit quasi oder als Energie mit emittiert. Das heißt, das ist immer eine ganz bestimmte Energie. Das heißt, das Alpha-Teilchen hat halt nur eine bestimmte Energie. Also ein Linienspektrum. Ganz, ganz
Okay.
charakteristisch auch für das Alpha-Teilchen.
Gibt es sonst noch was zum Alpha-Zerfall anzumerken? Sonst würde ich zum Beta-Zerfall kommen.
Ja, wir können
Genau,
jetzt den Beta-Zerfall
was
machen.
gibt es denn dazu zu sagen? Wo unterscheidet er sich denn zu dem Alpha-Zerfall?
Ja. Genau, also beim Alpha-Zerfall haben wir ja einen großen Heliumkern, der rausemittiert wird. Beim Beta-Zerfall ist es anders. Grundsätzlich haben wir zwei Arten von Beta-Zerfällen, also einmal den Beta-Plus- und den Beta-Minus-Zerfall. Wie unterscheidet sich das? Nämlich Beta-Plus und Beta-Minus unterscheiden sich, wie der Name schon sagt, je nachdem, was für ein Teilchen mit emittiert wird. Also beim Beta-Minus-Zerfall ist es so, dass wir ein Elektron, was in dem Fall Beta-Teilchen genannt wird, also Beta-Minus-Teilchen genannt wird, mit emittiert wird, indem innerhalb des Kerns eine Umwandlung eines Neutrons, hat man ja schon eben gesagt, eines Neutrons in ein Proton passiert und ein Beta-Minus-Teilchen, also ein Elektron. Und ganz lange war es halt so, dass da Uneinigkeit herrschte, weil das mit der Energie und also die Physiker konnten sich nicht richtig einigen, was oder halt auch durch Messergebnisse wurde anderes herausgefunden, wurde gezeigt, dass noch ein weiteres Teilchen dort mit emittiert wird, nämlich ein sogenanntes Antineutrino jetzt für den Beta-Minus-Zerfall, also ein masseloses Teilchen, was aber dafür sorgt, dass die Energiebilanz dieser gesamten Gleichung dann wieder passt. Führt jetzt, denke ich, auch zu weit, wenn wir da nochmal reingehen, aber grundsätzlich kann man sagen, Beta-Minus-Zerfall haben wir eine Umordnung des Neutrons in ein Proton und ein Beta-Minus-Teilchen, also ein Elektron,
Ein
und der Aussendung
Antineutrino ist
eines
masslos.
Antineutrinos beim Posit
Okay.
quasi masselos, ja. Genau. Also das ist ja das Schwierige, weil man es hat eine gewisse Energie, ja, es wird eine gewisse Energie zugeordnet, denn beim Beta-Zerfall ist es so, dass da auch die starke Wechselwirkung hintersteckt, sondern die schwache Wechselwirkung. Und dazu noch, dass dieses Beta-Teilchen kann eine Energie von 0 bis zu einer maximalen Beta-Energie annehmen. Und die Differenz aus diesen ergibt dann immer die jeweilige Energie des Antineutrinos. Somit haben wir beim Beta-Zerfall eigentlich halt ein kontinuierliches Energiespektrum. Also es gibt nicht eine Energie, mit der ein Beta-Teilchen rausgeflogen. Also klar, ein Teilchen wird immer mit einer bestimmten Energie ausgesandt, das ist richtig, aber es gibt halt verschiedene Wahrscheinlichkeiten dafür, dass Beta-Teilchen verschiedene Energien von 0 bis zum Maximum annehmen können. Und je nachdem kann auch dieses Antineutrino eine dementsprechende andere Energie annehmen, das auch natürlich dann kontinuierlich verteilt sind. Aber dieses Neutrino ist wirklich tatsächlich sehr schwierig zu detektieren, weil es hat kaum eine Masse. Und deswegen kann es auch so schwer wechselwirken mit anderen Teilchen. Also wenn es halt eine Masse hätte, könnte es halt irgendwo stoßen gegen irgendwelche anderen großen Teilchen, Protonen, Neutronen. Aber es hat eine relativ kleine Masse und kann deswegen halt auch sehr, sehr schlecht wechselwirken mit anderen Teilchen. Heutzutage gibt es da große Detektoren, beispielsweise im Kerninneren gibt es, ich glaube, es gibt da eine Forschungsstation, die halt auch, ich bin nicht ganz Experte, aber ich glaube, es gibt eine Forschungsstation, die sich auch da mit der Detektion von Neutrinos beschäftigt und die auch nachgewiesen hat. Also mittlerweile sind die auch experimentell nachgewiesen.
Spannend.
Also das ist nicht so trivial, das zu machen. Ja. Ja, beim Beta-Plus-Zerfall, also das ist dann der zweite Beta-Zerfall, den es gibt. Dort haben wir den umgekehrten Fall. Wir haben ein Proton, was sich in ein Neutron umwandelt und gleichzeitig noch ein Beta-Plus-Teilchen, ein sogenanntes Positron. Das ist das Antiteilchen zum Elektron plus ein Neutrino. Das ist das Antiteilchen zum Antineutrino, wie der Name ja auch schon sagt, aussendet. Also Beta-Plus-Zerfall, also Proton in Neutron und Beta-Plus, also Positron, positiv geladenes Elektron und ein Neutrino. Und beim Beta-Minus-Zerfall halt Neutron in Proton und Beta-Minus-Teilchen, also Elektron und Antineutrino. Und hier haben wir halt das Phänomen, dass halt die Massenzahl, anders als beim Alpha-Zerfall, weil ja ein Heliumkern wegfliegt, haben wir hier beim Beta-Zerfall so, dass die Massezahl konstant bleibt. Lediglich die Ordnungs- und die Neutronenzahl ändern sich dann dementsprechend. Aber die Massenzahl bleibt halt erhalten.
Okay.
Genau.
Ich habe in Mathe natürlich gut aufgepasst und weiß, dass nach dem Beta-Zerfall der Gamma-Zerfall kommt. Und das ist auch der letzte von den drei, ja, Hauptzerfällen. Genau. Wollen wir uns damit
Ja,
beschäftigen?
genau. Der Gamma-Zerfall ist eigentlich nur eine Umwandlung innerhalb des Kerns, kein richtiger Zerfall, sondern die Aussendung elektromagnetischer Strahlung. Also kurz mal alle abzuholen: Elektromagnetische Strahlung ist letztendlich Licht, aber also Licht ist auch elektromagnetische Strahlung, aber natürlich mit einer anderen Energie. Also in dem Fall haben wir eine deutlich höhere Energie, die dort frei wird. Also wir haben Kernumwandlung innerhalb des Kerns. Es wird kein Teilchen rausgeschmissen, sondern es wird lediglich eine elektromagnetische Strahlung abgegeben. Und die beinhaltet natürlich auch keine jegliche Änderung von Teilchen innerhalb des Atomkerns. Aber es ist halt eine Art Abregung der Energiezustände innerhalb des Kerns. Und das tritt halt meistens dann auf, wenn bereits Alpha- oder Beta-Zerfall schon vorausgegangen ist, dann kann es halt auch zum Gamma-Zerfall kommen. Es muss nicht unbedingt so sein, aber es ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass es dann immer so ist. Und davon gibt es halt eine Menge. Also es gibt halt wirklich, wenn man sich die ganzen radioaktiven Nuklide sich anschaut, dann sieht man, dass es da ganz viele Zoos an verschiedenen Gamma-Kaskaden, nennt man das halt, dass es halt sind verschiedene hintereinander geschaltete Gamma-Zerfälle gibt, die dann auf verschiedene Zustände zerfallen. Und ja, aber der Gamma-Zerfall ist halt kein Teilchenzerfall, also sind kein Teilchen aus, sondern halt nur elektromagnetische Strahlung. Genau, jetzt, ich wollte ja vielleicht nochmal zum Schluss nochmal sagen, was es noch für andere Zerfälle gibt. Es gibt noch die innere Konversion, wo halt sich der Kern ein Elektron schnappt aus der Hülle. Und dann gibt es natürlich sogar noch den Fall, dass es eine Protonemission gibt, also dass halt Protonen einfach emittiert werden. Das gibt es auch. Und es gibt natürlich die spontane Kernspaltung. Also das heißt, es gibt für bestimmte große und schwere, also mit großen Massenzahlen behaftete Nuklide gibt es halt auch die spontane Spaltung. Das wollte ich jetzt einfach nur sagen. Ich denke, für unsere Gebiet sind die drei essentiell und deswegen
Was mich hier
haben wir
natürlich
die
jetzt
auch
interessiert ist, weil ich
rausgesucht.
tatsächlich von den ja etwas selteneren Zerfällen noch nie was gehört habe, wieso werden die denn auch zum Beispiel, ich als Lehrer sage ich das mal, werden die Zerfälle, die du gerade angesprochen hast, nicht in der Schule behandelt? Sind die einfach seltener oder sind die so Exoten, nenne ich es mal? Oder weswegen spielen die zumindest, oder sind sie sehr komplex, so dass zum Beispiel in der Schule das selten thematisiert wird oder anderswo in den Medien?
Ich denke auch, dass, naja, man kann ja viele Sachen sind natürlich in der Schule jetzt nicht so greifbar. Ich sag mal, also Alpha-Zerfall kann man beispielsweise, gibt es ja auch schon Präparate dafür, wo man das in so einer Nebelkammer wunderbar sehen kann. Und sieht man die Streifen, die Alpha-Teilchen, die dann da wegfliegen, ist wunderschön nachweisen. Beta-Zerfall kann man auch wunderbar nachweisen. Gut, Gamma-Zerfall, ja, ist
Auch
halt ein bisschen
quantitativ,
schwieriger, aber
also
lässt sich auch
mir fällt es
nachweisen.
aktuell schwierig, beim
Durch
Gamma-Zerfall da so eine
Messgeräte.
quantitative Komponente.
Naja, nein, man kann ja erstmal sagen, okay, wenn ich jetzt, also in der Schule wird das ja meistens dann super gemacht, wenn ich jetzt, ich habe ein Präparat, was Gammastrahlung emittiert. Dann macht man das meistens so, okay, ich habe dann in der Schule schon die Arten kennengelernt, die es gibt und weiß auch, was da rauskommt. Dann fängt man an, okay, Abschirmung zum Beispiel zu verwenden, die halt bestimmte Strahlung ausschließt. Und dann sieht man das, wenn man jetzt halt was vor dieses Präparat packt, was eigentlich keine Betas und keine Gammas, keine Betas und keine Alphas durchlässt, und man trotzdem ein Messgerät hinten hinhält und was misst, dann wird das die Gammastrahlung sein. Und so kann man halt auch
Wieso kann es dann nicht eines der weniger
Gammastrahlung im weitesten
seltenen
Sinne sichtbar machen?
Strahlungen sein? Also wenn man zum Beispiel
Natürlich.
Alpha und Beta ausschließen kann, wieso kann es dann nicht eines der anderen Strahlung Zerfälle sein?
Naja, weil alles, also alles, was jetzt im Prinzip an Emissionen ist, sind schon diese drei. Also man innere Konversion, klar, die führt dann halt dazu, dass es halt eine Kernumordnung gibt und auch eine Emission von Teilchen. Das ist, also es führt sofort auch zu einer Emission von Teilchen. Aber Protonen nachzuweisen ist halt ziemlich schwierig und das ist auch die Präparate natürlich dementsprechend vorzuhalten, ist natürlich auch relativ schwierig. Und Kernspaltung will ich jetzt gar nicht mal sagen. Eine spontane Kernspaltung ist halt sowas findet man nicht an jeder Straßenecke. Und man kann es auch, also das wäre auch viel zu, ja, ich würde sagen, also man kann halt da nichts, man sieht ja dann nichts, was dann passiert. Also man hat halt eine Spaltung und man muss dann halt die einzelnen Bestandteile dieser Spaltung halt nachweisen, indem man halt Massenspektrometrie oder sowas betreibt. Aber deswegen reduziert sich das letztendlich die Radioaktivität auf diese drei Zerfälle, die man halt wunderbar nachweisen kann und auch, dass die natürlich die populär sind, ja. Spontane
Nicht so
Kernspaltung
gängig, okay.
ist
Gut,
nicht so alltäglich.
eine Frage hätte ich noch. Also als Naturwissenschaftler quantifiziert man ja alles nicht nur irgendwie, sondern man hat ja zu allem eine Einheit normalerweise. Das ist ja bei der Radioaktivität genauso, das weiß ich auch noch aus der Schule. Wird ja normalerweise in Becquerel gemessen. Was ist das für eine Messgröße? Kann man die irgendwie greifbar machen?
Ja. Ja, also das ist ja, Genau, so ein bisschen das Problem. Also, was du jetzt natürlich ansprichst, sind halt die Modelle des relativen Zerfalls. Also, ich hatte ja schon gesagt, wir sind, der relative Zerfall ist grundsätzlich ein statistischer Prozess. Wir können nicht jedes einzelne zählen. Und man beschreibt im Prinzip den Mittelwert dieser Kernumwandlung. Und genau, du hast gesagt, die Einheit ist Becquerel. Also, das sind Zerfälle pro Sekunde in der Einheit 1 durch Sekunde. Ist ein bisschen abstrakt. Also, das heißt, wie viele Kernumwandlungen, die hat, Kernumwandlungen sind einfach nur Zahlen, die hat keine Einheit physikalisch jetzt. Das ist diese 1 pro Sekunde. Also durch Sekunde passieren da. Und das ist ja die SI-Einheit, also die Standard in Europa vertretene als Einheitensystem. Becquerel. Und das beschreibt letztendlich, wie aktiv, das ist nämlich genau die Einheit der Radioaktivität oder Aktivität eines radioaktiven Nukleides. Also wie viele Kernumwandlungen pro Sekunde passieren da? Und da ist es halt so, dass man da ja nur, wie du auch schon, oder wie wir auch schon ja natürlich gesagt hatten, dass das für jedes Nukleid charakteristische Halbwertszeit halt zusammenhängt. Also das heißt, man kann nicht natürlich sagen, also wenn wir jetzt von dem Standpunkt kommen, wir können nicht sagen, wie viel Kernumwandlung kann ich jetzt, also habe ich jetzt bei dem Nukleid, bei dem, sondern ich kann einen Mittelwert über die Kernumwandlung machen. Das Zweite ist, ich kann dann aber auch nur eine Wahrscheinlichkeit angeben, dass Kernumwandlungen passieren. Und das ist die sogenannte Zerfallskonstante. Also das heißt, wie wahrscheinlich ist jetzt, dass eine Kernumwandlung stattfindet? Das ist die Zerfallskonstante und die hängt 1:1 mit der Halbwertszeit zusammen. Und deswegen ist das genau im Prinzip analog. Also ob ich jetzt die Wahrscheinlichkeit sage, wann was zerfällt oder wie jetzt die Halbwertszeit aufgestellt ist, das ist im Prinzip ähnlich behaftet. Und das, was die meisten natürlich dann kennen, ist natürlich das exponentielle Zerfallsgesetz, das halt diese Aktivität dann beschreibt. Also das heißt, wie stark nimmt das dann ab, nämlich exponentiell mit der Halbwertszeit oder halt der Wahrscheinlichkeit der Kernumwandlung, also der
Alles
Zerfallskonstante.
klar. Vielen Dank. Möchtest du noch
Genau.
etwas ergänzen zu diesem Themengebiet?
Zu diesem Themengebiet möchte ich vielleicht nur noch ergänzen, wenn wir jetzt so ein bisschen auch kommen, naja, ist ein bisschen jetzt ein bisschen trocken gewesen, vielleicht ein paar Punkte. Okay, wir machen ja medizinische Physik. Das heißt, die Frage ist ja, denke ich auch, das können wir leider, glaube ich, auch nur anreißen, weil, also ich bin jetzt halt nicht der Experte für die Herstellung zum Beispiel von radioaktiven Stoffen. Ich weiß zwar, dass radioaktive Stoffe, beispielsweise Technetium 99M, das ist halt Technetium mit metastabilen Zustand, also deswegen das M, und Molybdän-99-Generatoren in der Nuklearmedizin betrieben werden. So, diese Generatoren bestehen hauptsächlich aus, also haben das Mutternuklid, Molybdän-99, das ist radioaktiv und zerfällt über Beta-Zerfall im Technetium-99M metastabilen. Und da wollte ich vielleicht nochmal sagen, wie diese Generatoren hergestellt werden. Es ist halt so, dass diese Generatoren werden ja natürlich maschinell gefertigt und halt industriell heutzutage. Und dieses Molybdän-99 wird aus der Kernspaltung von Uran-235 gewonnen. Das heißt, es gibt extra ja, Kernspaltungsreaktoren, die mehr oder weniger für die Produktion von solchen Generatoren mit hauptsächlich betrieben werden. Das ist schon interessant. Und falls sich einer nochmal dafür interessiert, nochmal, gibt es verschiedenste Forschungsergebnisse, wie man das am besten gewinnt. Es ist hauptsächlich so, dass das mittels Neutroneneinfang passiert. Also das heißt, wir haben eine Kernspaltung und dann kommen da die Zerfallsprodukte raus und diese Neutronen, die halt auch Überschüsse ja, generieren, die nutzt man dann, um das nicht aktive Molybdän zu beschießen mit Neutronen. Und ab einer bestimmten Geschwindigkeit ist das super wahrscheinlich von den Neutronen, dass die wechselwirken mit dem Molybdän. Und dann gibt es halt dieses Molybdän-99, was man daraus extrahiert und dann die Generatoren macht. Das ist so ein Herstellungsprozess oder so eine Herstellung von künstlicher Radioaktivität jetzt für die Nuklearmedizin. Ein zweites Beispiel ist Iridium-192. Wird auch über Reaktoren erzeugt, über auch einen Neutroneneinfang. Also das heißt, wenn auch ein Neutronen mit einer bestimmten Geschwindigkeit, also einer bestimmten Energie erzeugt, die dann wiederum mit dem Iridium wechselwirken und dann das Iridium zu Iridium-192 machen. Dieses Iridium-192 wird hauptsächlich dann in der Strahlentherapie eingesetzt als umschlossener radioaktiver Stoff, um beispielsweise
Spannend.
Prostatakarzinome mit zu bestrahlen. Ja, als ich denke noch ein Punkt oder zwei Punkte sind vielleicht nochmal nicht ganz so von der Hand zu weisen, und zwar sind das die Positronenstrahler. Das heißt, hatten ja gesagt, es gibt den Beta-Plus-Zerfall. Die Positronenstrahler werden hauptsächlich das, was wir in der letzten Folge besprochen haben, in der PET- und PET-CT-Diagnostik angewendet. Und die werden halt mittels Teilchenbeschleuniger erzeugt. Also das heißt, wir haben halt einen Teilchenbeschleuniger, der halt auf ein bestimmtes Target, also beispielsweise ja, Sauerstoff oder Kohlenstoff oder ähnliches. Und dann werden dort geladene Teilchen beschleunigt und auf diese Targets geschossen. Und dadurch werden dann solche radioaktiven Substanzen heraus erzeugt. Also das passiert sogar in der klinischen Praxis. Also es gibt an großen Universitätskliniken, gibt es beispielsweise, oder auch in großen Produktionshallen, gibt es Zyklotrone. Die gibt es heute sehr, sehr kompakt sogar. Also es ist gar nicht so, dass es jetzt irgendwie riesige Anlagen sind, sondern dass es ist tatsächlich, jetzt kann man, ja, so Wohnungsgröße, wenn nicht sogar noch kompakter, gibt es heutzutage schon Zyklotrone, die halt solche Produktionen für Fluor 18 tatsächlich machen. Und dann auch zum klinischen Einsatz halt kommen. Also wie gesagt, in großen Universitätskliniken haben wir Zyklotrone stehen, die halt solche Produktion tagtäglich für den Patienten
Okay,
halt durchführen.
was mich
Und das
vielleicht
ist
noch
dann nochmal
interessiert, du hast ja gerade die Anwendung
dazu
auch
zu
nochmal
sagen.
thematisiert.
Genau.
Ja, was ich aber vielleicht noch spannend fände, ist die Frage, inwiefern oder inwieweit findet denn noch Grundlagenforschung statt zu dem ja, Themengebiet des radioaktiven Zerfalls? Oder ist da im Prinzip schon alles erschlossen, sage ich mal?
Ja, auf keinen Fall. Ich hatte einen Professor in der Uni, der hatte tatsächlich, meine ich, hatte der eine Halbwertszeit in die Nuklidkarte irgendwo reingebracht beim Nuklid. Ich kann mich leider nicht mehr daran erinnern, welches Nuklid es war, aber also da gibt es halt noch massig auf jeden Fall was zu tun, was an Grundlagenforschung ist, ich hatte ja auch von den verschiedenen Zerfallskaskaden gesprochen, dass beispielsweise ja auch viele Gamma-Zerfälle vielleicht noch nicht ganz hundertprozentig erforscht sind. Halbwertszeitenbestimmung ist sowieso ein großes Thema. Also das ist echt, gerade was kurzlebige radioaktive Stoffe, auch radioaktive Nuklide angeht, da die Halbwertszeit wirklich gut zu bestimmen, das ist echt nochmal eine Herausforderung, und die dann auch, sagen wir mal, zielsicher zu bestimmen. Also es ist ja eins, jetzt für langlebige kriegt man es halt relativ genau hin und relativ gut, aber kurzlebige, da ist auf jeden Fall noch deutlich Potenzial in der Grundlagenforschung drin.
Ist das etwas, was man ja einfach macht, um natürlich die Wissenschaft voranzubringen, oder hat das dann auch wirklich einen ja, also hat das einen Sinn, dass man genauer weiß, oder einen Vorteil, dass man genauer weiß, wie die Halbwertszeit eines bestimmten Stoffes ist? Was
Nee,
macht das denn für einen Unterschied?
das kann ja beispielsweise, wenn ich jetzt gut, ich gucke jetzt aus dem Anwendungsgebiet der Medizin natürlich echt heraus. Also wenn es halt direkt mit den diagnostischen oder therapeutischen Anwendungen zu tun hat, dann ist das natürlich entscheidend, denn die Halbwertszeit bestimmt natürlich auch dann, wenn ich so ein radioaktives Präparat halt einem Patienten gebe, bestimmt das natürlich auch dessen Dosis. Und das ist natürlich auch total entscheidend. Und natürlich auch für die Diagnose oder auch diverse, wie wirksam ist jetzt ein radioaktives Präparat als Therapie, ist das natürlich auch entscheidend. Also das heißt, je genauer, umso besser. Natürlich, da bin ich jetzt nicht so firm, wenn jetzt Bestimmung der Halbwertszeit kann unter Umständen natürlich auch benutzt werden, um ja im Bereich der ja, primordialen Radionuklide beispielsweise auch nochmal Forschung zu betreiben. Also das heißt, wie haben sich die einzelnen Elemente dann entwickelt und wie haben sich die einzelnen ja,
Okay.
Nuklide daraus entwickelt. Also das kann schon interessant werden. Aber da bin ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen, ja, bin ich nicht der Experte, so würde ich es mal sagen. Also kenne ich da nicht so gut aus. Aber das könnte höchstens auch schon interessant sein.
Super, dann Danke ich für das Gespräch auf jeden Fall. War für mich auch ein sehr guter Einblick in den radioaktiven Zerfall. Hab
Mal was
vieles
anderes.
gelernt. Genau,
Vielen Dank.
zum Beispiel wusste ich wirklich nicht, dass es mehr als eben diese drei Zerfälle gibt, die wir auch hier besprochen haben. Das war auch für mich komplett neu.
Ja, es ist auf jeden Fall, ja, das glaubt man gar nicht. Es gibt ja noch andere, es gibt andere Möglichkeiten, Kernumwandlung zu machen. Und das ist ja auch so das Spannende, denke ich. Also verschiedene Arten, das ist ja auch eine Anwendung, würde ich jetzt mal sagen. Vielleicht gibt es ja noch verschiedene Zerfallskanäle, die vielleicht noch einer nicht jetzt für das bestimmte Radionuklid entdeckt hat. Gibt es ja vielleicht auch.
Das stimmt. Super, dann ja, danke ich nochmal. Vielleicht noch als Anmerkung, in der nächsten Folge wird es auf jeden Fall um das Thema Strahlenschutz gehen. Und ja,
Genau.
ansonsten bedanken wir uns für alle, die uns zuhören und verabschieden uns. Tschüss.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.